Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Der 24.04.2023 wird uns wieder viele Neuigkeiten bescheren. Andreas ist seit den frühen Morgenstunden auf den Beinen. Er hat seinen Bauernhof im Griff, aber er hat ebenso spannende Themen mitgebracht. Und übers Wetter wird er uns auch etwas sagen. Guten Morgen, mein Lieber.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, da soll noch mal einer sagen, Männer sind nicht multitaskingfähig. Ich kann also gleichzeitig Hühnerkacke wegmachen und Recherche machen über die volkswirtschaftliche Situation in der EU. Das geht nämlich manchmal einfach im Kopf durchs Denken. Gut, zum Wetter. Wir erwarten heute wieder einen wunderschönen Tag. Also ich habe gestern noch gesagt, wir können uns über das Wetter wirklich nicht beschweren hier im Moment. Also die Sonne ist wunderbar und ziemlich präsent und das eigentlich ständig. Und der Frühling, der geht voran. Momentan haben wir noch ein bisschen Frühnebeldecke. Die geht heute weg und gegen Nachmittag. Ja, dann ist es dann richtig schön blau. Nicht wir, sondern der Himmel.
Ja, gegen Abend scheint die Sonne dann, so ungefähr. Abend, ja, weil hier ist nämlich echt ein bisschen sehr trübe.
Ja, Frühlingsnebel. Der Frühnebel ist das.
Ja, genau. Der Frühnebel um diese Zeit. Sicherlich. Also, Andreas, ich liebe es ja, wenn du so aufbauend und immer optimistisch in das Leben schaust und das Wetter aus dieser Sicht beschreibst.
Der Wetterbericht von dieser Gegend, und zwar ganz punktuell hier, sagt mainly sunny. Das heißt also wirklich ganz viel Sonne.
Okay. Ja, die Wetterberichte. Wir kommen da nachher auch noch drauf, auf die Wetterberichte. Wir fangen jetzt mal an mit einem Thema, über das du letzte Woche schon mal gesprochen hattest, nämlich über das gewaltige Risiko einer Massenarmut in unserem Lieblingsurlaubsland Spanien. Und da hattest du ja einen großen Rücklauf, vor allem von den spanischen Zuhörern erhalten, die zum Teil dramatische Erlebnisse aus ihrem Leben jetzt beschreiben. Und jetzt wird dieses Thema wohl noch klarer und große Kapitalsammelbecken aus den Vereinigten Staaten von Amerika erklären Spanien sogar bereits als zahlungsunfähig.
Ja, nach diesem schönen Wetterbericht kommen wir wirklich zu dem ernsten Thema. Also Spanien etabliert sich ja immer deutlicher als das Land mit der höchsten Arbeitslosigkeit in der entwickelten Welt. Also in meinen Zuschriften, da sehe ich auch immer wieder, dass aber auch die Zusammenhänge von vielen Bürgern dort verstanden werden. Manchmal muss es erst eng werden, bevor man wirklich dann anfängt, auch dann die Sachen zu hinterfragen. Und zurzeit merkt man in den Anschreiben, die viel von deutschsprachigen Spaniern oder von Deutschen, die in Spanien leben, auch genannt werden. Man klagt deutlich über die Funktionen des Finanzsystems und das auch von Leuten, die vorher nicht in diesen alternativen Strukturen unterwegs waren und auch über die Vermögensumverteilung von fleißig nach reich. Also es ist interessant, dass dieser Begriff offenbar Einzug hat in den Köpfen auch vieler ganz normaler Menschen und dieses auffällig erkannte Wissen war vor wenigen Jahren überhaupt noch nicht vorhanden und man erkennt auch die Ursachen der dramatischen Ungerechtigkeiten, nämlich durch die NGOs und deren sogenannten Philanthropen im Hintergrund und natürlich die EU als Lobbyorganisation wird ganz klar immer wieder als einer der ursächlichen Gründe dieser Verwerfungen wirklich beim Namen benannt.
Ja, das ist ja interessant, dass man jetzt offenbar aus der Not heraus anfängt, die Ursachen doch zu suchen und auch tiefer zu hinterfragen. Fragen. Man kann ja sogar die Frage stellen, ob sich eventuell ein morphogenetisches Feld des Widerstandes bildet, was vielleicht gar nicht schlecht wäre, natürlich immer in friedlicher Form. Und wichtig ist auch die Frage, ob diese Erkenntnisse sich nur auf Spanien beschränken.
Also ich sehe hier ganz klar einen ziemlich großen Erweckungsprozess bei allen Europäern. Und das ist wohl offensichtlich auch der Grund, warum vom System unter der Ägide der WEF-Milliardäre, das ist ja ein Milliardärsclub der WEF, das dürfen wir nicht vergessen, das WEF ist ein Forum, dass also durch diese WEF-Milliardäre doch so viel Druck auf die Politiker ausgeübt wird. Wir sehen ja alleine an die permanent absurden politischen Entscheidungen in der deutschen Ampelkoalition, was da läuft. Und auch Deutschland ist dadurch natürlich von einem extremen Armutsrisiko betroffen. Deshalb ist es wichtig, dass wir das Thema aufmachen.
Ja, wir hatten neulich schon mal darüber gesprochen. Da bekam ich eine verständnislose Zuschrift nach dem Motto, wollt ihr jetzt den Menschen in Deutschland Angst machen? Hier läuft alles, geht mal hier bei uns in die Supermärkte, hier ist alles voll. Was soll denn das, Hermann und Pop?
Ja, das ist ein Riesenproblem, was wir derzeit haben, dass die Menschen einfach wirklich erst warten, bis sie so weit dran sind. Und dann wird es dann eben halt doch manchmal ziemlich blöd.
Ja, auf jeden Fall wollen wir mal weitergehen in dem Thema. Nämlich, wir gehen zurück nach Spanien. Hier lassen sich ja eventuell schon gewisse Zukunftsprognosen auch für die Bundesrepublik ableiten. Die katastrophale Situation des spanischen Arbeitsmarktes ist wieder einmal auch in den Nachrichten auf der ganzen Welt vertreten. Und so wiederholt sich Spanien wie üblich als das Land mit der höchsten Arbeitslosigkeit, hast du gerade schon gesagt, in dieser Liste, die von der OECD regelmäßig herausgegeben wird.
Ja, und das finde ich wirklich deshalb unheimlich interessant, weil nämlich die Gruppe der Industrieländer ja ansonsten über historisch niedrige Ergebnisse in Bezug auf die Arbeitslosigkeit verweisen. Es gibt also eine ganz geringe Arbeitslosenquote. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote in Europa, in diesen Industrieländern, lag im Februar bei nur 4,8%. Das war der niedrigste Wert seit den Aufzeichnungen überhaupt dieser Werte im Jahre 2001. Seitdem werden die Arbeitslosenquoten erst richtig ermittelt, also nachhaltig. So spielen natürlich auch die kreativen Statistiker natürlich eine Rolle. Das muss man auch ganz klar sagen. Und ich glaube, diesen Zahlen natürlich ehrlich gesagt relativ wenig, weil da wird einfach zu viel tendenziöse politische Aktivität erkennbar. Also außerdem ist natürlich auch eines, es sind ja zufällig nach dem Beginn der Massenimpfungen in Europa sehr viele Leistungsträger arbeitsunfähig oder sogar gestorben. Aber das ist jetzt natürlich ein anderes Thema. Mir geht es nur darum, es ist auffällig, dass unter diesen Bedingungen die Arbeitslosenquote in Spanien jetzt hoch ist.
Wir haben heute ein Video hier kurz vor dem Podcast eingestellt. Da sieht man die vielen Moderatoren und Reporter vor laufenden Kameras zusammenbrechen. Das ist ja ein Phänomen, du hast es gerade gesagt, ich will nur ganz kurz darauf eingehen. Ein Phänomen, das wir seit 2 Jahren etwa sehen, zufälligerweise seit den Massenimpfungen. Andreas, und wir kommen hier gleich wieder zurück zu dem Thema, aber da fragt man sich doch, wenn es schon im Fernsehen so oft passiert weltweit, so sieht man ja in seinem eigenen Umfeld vielleicht auch ein paar unerklärliche Erkrankungs- oder gar Sterbefälle. Wie kann es sein, dass man mehr oder weniger achselzuckend daran vorbeigeht?
Naja, das ist die Situation dieser Ignoranz natürlich auch, die dahinter steht, dass man sich ungern auch eingesteht. Es sind ja viele, die sich zu dieser Spritze haben überreden lassen. Und natürlich nach bestem Wissen und Gewissen, das möchte ich auch ganz klar unterscheiden. Aber wenn man dann merkt, dass man es nicht hätte machen sollen, dann möchte man seine eigene Entscheidung aus Eitelkeitsgründen, was auch immer, auf keinen Fall in Frage stellen. Ich glaube, es gibt kaum noch jemanden, der in seiner größer gefassten Familie nicht jemanden kennt, der unter irgendwelchen kuriosen Umständen gestorben ist oder schwer krank wurde. Es wird dann natürlich immer ganz klar dem eigentlichen Virus zugeschrieben. Aber das ist eben halt mittlerweile wirklich von der Hand zu weisen, dass diese Dinge so gelaufen sind. Spannend finde ich eben, dass eine Aufarbeitung dieses Themas überhaupt nicht stattfindet. Da gab es ja mal Jens Spahn, der gesagt hat, wir haben uns alle viel zu verzeihen. Da ist die Frage, wir? Nein. Bevor man jemanden überhaupt etwas verzeihen kann, sollte er erst einmal beichten. Und zwar ganz klar vor den Menschen beichten, welchen dramatischen, katastrophalen Fehler er gemacht hat. Vorher kann man keinem Menschen vergeben, wenn er nicht einsichtig ist. Das kann ich nicht sehen. Ich sehe von den gesamten Leuten, die Drosten-Funktionäre und so weiter und so fort, die mehr oder weniger alle sagen, wir haben das ja alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und das war auch eigentlich grundsätzlich in Ordnung. Da gab es ein paar Dinge, die wir nicht so richtig eingeschätzt haben. Das ist einfach die Unwahrheit. Es ist entweder mangelhaft bearbeitet worden oder diese Funktionsträger waren einfach unfähig, Zusammenhänge zu erkennen. Und da wird man schon ein bisschen wütend manchmal.
Ich habe neulich, also jetzt am Wochenende, mit einer Bekannten aus Deutschland telefoniert, die in einem Gesundheitsberuf tätig ist und die sich die Spritze nicht hatte geben lassen wollen. Aber sie hat es doch gemacht, 2-mal, wegen ihres Berufes, auch wegen ihres Ehemannes, der dessen Mutter, das sind noch jüngere Leute, Ärztin ist und gesagt hat, also diese Frau kommt auf keinen Fall in unser Haus, wenn sie die Spritze nicht hat. Und sie sagte, Eva, du kannst es dir nicht vorstellen. Es ging mir so schlecht. Sie hat 2 Wochen unfähig im Bett gelegen, nach der ersten Impfung, nach der zweiten noch länger. Und sie hat körperliche Einschränkungen, Schwindel, Schwäche und so weiter. Und sie ist völlig verzweifelt. Das Einzige, was sie sagt, nämlich sie hofft, dass der liebe Gott ihr vergeben mag.
Ja, das ist wirklich tragisch. Vor allem ist es so, jetzt gibt es die große Spaltung. Denn auch die Eltern oder eben halt andere in den Familien, jeder kennt so etwas. Man wurde ausgegrenzt, man wurde nicht zur Hochzeit eingeladen, zum Geburtstag eingeladen und so weiter, weil man ein Aussätziger war. Und diese Leute spüren natürlich im Unterbewusstsein auch, was sie für Fehler gemacht haben. Und die Größe, Fehler zuzugeben, haben leider nur die wenigsten. Die meisten sind feige Wegducker und hoffen, dass die Zeit irgendwie den Deckmantel des Schweigens rüberlegt. Das wird er aber nicht, denn diese katastrophalen Auswirkungen, die wir gerade sehen, die beginnen ja gerade erst. Und das wird immer klarer. Und je eher man sich jetzt outet und sagt, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir von Herzen leid. Man muss spüren, dass man diese Fehler bereut. Dann kann man in der Lage sein, mit solchen Menschen auch wieder klarzukommen und ihnen zu verzeihen. Aber es muss dann auch mal gemacht werden.
Wichtig ist, das, was das Seelenarbeitsteam in diesem Zusammenhang immer wieder sagt, es ist die Haltung, die innere Haltung, mit der man durch diese körperliche Krise, schwere Krise zum Teil, besser kommen kann. Natürlich nicht perfekt, aber viel besser, indem man die Hilfen des Himmels zulässt und darum auch bittet und eben auch spürt dann. Denn tatsächlich ist es so, dass wenn man in diese sehr aufbauende innere Haltung hineingeht, dass sich das auf das Immunsystem sofort übertragen lässt. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, Andreas, was die Impfquote in Spanien angeht. Wir gehen ja jetzt gleich wieder zurück nach Spanien. Mindestens einmal geimpft sind 86,9%, vollständig geimpft 85,6% und geboostert sind 55,8%. Da wundert es natürlich nicht, wenn du davon sprichst, dass viele Leistungsträger nicht mehr an Bord sind.
Ja, das stimmt wohl. Wobei das natürlich jetzt so ein bisschen gegen meine These spricht, weil es geht ja jetzt vor allem darum, dass dort die Arbeitslosigkeit ziemlich hoch ist. Aber die Frage ist tatsächlich im Augenblick, wir sind jetzt, da können wir ruhig wieder drauf bleiben, in der Situation, dass diese verfehlte Corona-Politik mit den gesamten, ich sag mal auch anderen Dingen, wir dürfen nicht vergessen, alleine dieses Einsperren der Menschen, das ist ja eine Form der Inhaftierung gewesen, die dahinter steht. Wir können es ja ruhig jetzt beim Namen nennen, im Nachhinein wissen wir es ja. Und es geht darum, dass jeder Mensch die Freiheit haben muss, selbst zu entscheiden, welche Risiken er sich aussetzt. Das ist die Situation. Aber es ist eine diktatorische Maßnahme gewesen mit einer unglaublichen Wirkung. Und wenn wir daraus jetzt nicht lernen, dass wir diese Dinge in Zukunft unterlassen und uns nicht mehr so vorführen lassen, dann wird es eben wirklich schwer.
Also wir kehren jetzt mal zurück hier zu Spanien. Du hast ja gesagt, dass ein amerikanischer Fonds Spanien für technisch zahlungsunfähig erklärt hat und eine millionenschwere Rückzahlung von Staatsanleihen zurückfordert. Was ist denn da los?
Richtig, wir sind ja in Spanien. Jetzt haben wir die ganze Zeit, so schwanken wir hin und her und das komplett nüchtern. Der US-Fonds heißt Blasket und der hat eine Klausel aktiviert, die Spanien zu diesem sogenannten technischen Zahlungsausfall erklärt. Das sieht diese Klausel vor. Und zwar das Ganze, nachdem die Regierung, die spanische nämlich, die ausstehenden Prämien, und zwar für Kürzungen der Prämien für erneuerbare Energien, einfach noch nicht bezahlt hat. Das berichtete übrigens auch Bloomberg und die Seite nachrichten.es. Das ist eine Website über spanische Informationen. Wirklich interessant. Und die vom US-Investmentfonds Blasket aktivierte Klausel bedeutet, dass diese Staatsschulden von knapp 1.000 Millionen Euro, ich sage das lieber als eine Milliarde, 1.000 Millionen, es ist unheimlich deutlich, dass die sofort an die Gläubiger zurückgezahlt werden müssen, zusammen mit den entsprechenden Zinsen. Und dieser amerikanische Fonds hatte schon im März die in London angelegten Gelder eines Außenhandelsbüros der Generalität von Katalonien eingefroren. Also nochmal, da wird also quasi ein amerikanischer Fonds, der in England, also die transatlantische Achse, dass dort Gelder aus Spanien eingefroren werden. Es ist unfassbar. Es sind also ziemlich harte Bandagen, die in Europa offenbar da einen neuen Tiefpunkt jetzt abzeichnen. Und man kann jetzt schon erkennen, dass es nicht der letzte Schlag gegen die Spanier sein wird, denn es sind noch weitere 100 Millionen im Feuer über diese Fondskonstruktion.
Hunderte, glaube ich sogar, ja. Ne? Andreas, du hast ja schon länger gesprochen von diversen Staatsinsolvenzen, die zu einer Zahlungsunfähigkeit führen könnten. Was passiert denn dann mit den Menschen?
Ja, man will das natürlich nicht hören, weil es Angst macht. Aber wir müssen das versuchen, klar und geistesgegenwärtig zu analysieren. Sehen wir uns an, was passierte, als die Sowjetunion kollabierte. Das waren natürlich Bilder, übrigens auch von ehemaligen Beamten, wie verrenteten Professoren und so weiter, die sich aus Mülleimern ernährt hatten. Das war die Situation damals nach der Sowjetunion, als sie zusammenbrach. Gerade die Staatsdiener, die sich immer ganz besonders sicher fühlen, weil sie ja meinen, unkündbar zu sein und die ja auch hohe Pensionsansprüche haben, das ist die Gruppierung, die bei einem Staatsbankrott von der Verelendung auch besonders bedroht ist. Und das hat sich da allerdings in diesen Kreisen noch gar nicht so richtig rumgesprochen in der westlichen Welt. Es ist nun einmal so, wenn die Steuern wegbleiben, ist nichts mehr da. Eventuell auch nicht für die Pensionszahlung der ehemaligen öffentlich Bediensteten. Das ist das Problem.
Es scheint ja dann doch auch mehr Länder zu betreffen, als man das jetzt gut finden kann, auch Deutschland. Aber wir wollen mal schauen, welches Land in Sachen Massenverarmung derzeit auch im Fokus steht. Und wer hätte das gedacht? Das ist das schöne Urlaubsland Österreich. Wir sehen also, wie stark die Einschläge offenbar die gesamte EU jetzt erfassen, eben auch den deutschsprachigen Bereich. Und die Unterscheidung der angeblich reichen Nordländer und der armen Südländer, die könnte damit bald passé sein. Es zeigt sich nämlich deutlich eine gesamte Armut. Und Ö24, das ist durchaus ein Mainstream-Portal, bringt hierzu aktuell eine besorgniserregende Headline, die heißt: Die Not in Österreich breitet sich aus.
Ja, das sind schon Schlagzeilen, die waren vor Jahren nicht denkbar. Es gibt einen Mann, der heißt Michael Landau und der ist Präsident der Caritas in Österreich. Und kein geringerer als er drückt nun den roten Alarmknopf. Das ist die extreme Inflation und die explodierenden Wohnkosten, die nach seiner Meinung die Lage massiv verschärfen würde. Die Teuerungskrise zeigt sich deutlich bei den sozialen Folgen. 201.000 Personen waren in Österreich 2022 erheblich materiell und sozial benachteiligt. 2022 in Österreich. Das heißt, dass sich 2,3% der Bevölkerung mehrere Ausgaben wie zum Beispiel neue Möbel, einen Urlaub oder auch eine angemessene warme Wohnung nicht mehr leisten können. 2021, da waren es noch 160.000 Personen oder 1,8% der Bevölkerung. Frauen und Alleinerziehende sind besonders davon betroffen. Also wir sehen hier einen Trend, der wirklich alarmierend ist.
Ja, und die Not in Österreich breitet sich besorgniserregend aus. Und die Zahl der erheblich materiell, man spricht hier von deprivierten Menschen, ist extrem gestiegen. Magst du vielleicht mal depriviert kurz erläutern? So aus der Tierforschung ist mir das durchaus ein Begriff, aber in diesem Zusammenhang?
Ja, also Deprivation ist eine Vokabel, die vom lateinischen privare abstammt. Privare habe ich schon oft erzählt auch, heißt eigentlich übertragen gesehen Beraubung. Und das passt ja auch ganz gut zu der Ursachenermittlung der Verarmung, die wir hier besprechen. Denn die Privatisierungen aller auch hoheitlichen Infrastrukturen, wir denken an die Krankenhäuser und so weiter, die interpretiere ich als eine Art modernes Raubrittertum. Die Autobahnen, die privatisiert wurden, das war alles Staatseigentum von Bürgern, von Steuergeldern finanziert. Also der Begriff Deprivation beschreibt also quasi allgemein den Zustand der Entbehrung, des Entzuges, des Verlustes oder auch der Isolation von etwas Vertrautem, aber auch das Gefühl zum Beispiel einer Benachteiligung.
Also ich sage jetzt mal, in der Affenforschung, die übrigens als Grundlage unter anderem für die Bindungsforschung für die Menschen hergenommen wird, da sind deprivierte Tiere diejenigen Jungtiere, die von ihren Affenmüttern oder anderen Müttern getrennt werden durch Verunfallung oder was auch immer und die dann genau eben unter Verlust der Bindung, unter dem Entzug der Bindung ein völlig anderes Verhalten an den Tag legen, nämlich ein bindungsloses und unsicheres. Das vielleicht mal zur Erläuterung. Und du hast es ja gerade schon erklärt, das ist auch der Verlust oder die Isolation von etwas Vertrautem. Und in diesem Zusammenhang jetzt hier ist das vertraute Leben, wie wir es gewohnt waren, nämlich wie selbstverständlich einkaufen gehen zu können und uns ein Essen zuzubereiten und den Fernseher anzuschalten. All das Vertraute scheint jetzt, wie Klaus Schwab vom WEF das ja auch in seinem Cret Reset hinreichend erläutert hat, scheint jetzt Form anzunehmen. Und wir werden vielleicht noch mal über die geistigen Zusammenhänge ein bisschen später heute darüber sprechen. Aber diese Deprivation, das klingt ja auch ein bisschen nach Depression, kann man so sagen. Lass uns noch mal die Zahlen angucken. Besonders Betroffene, heißt es hier, sind Alleinerziehende. Wir sprechen hier von 16% der erheblich materiell deprivierten Menschen. Die Zahlen belegen, dass vulnerable Menschen, also eben auch Angeschlagene, durch die Zeiten der Pandemie und die anhaltende Teuerung ungleich stärker betroffen sind. So zumindest beschreibt es auch der Präsident der Caritas.
Naja, und es bestätigt sich vor allem dann wieder, dass die Sozialleistungen ein bedeutender Faktor und Hebel sind in der Armutsbekämpfung. Und ohne diese Leistungen wären also 2022 noch mehr Menschen armutsgefährdet gewesen. Also da spricht man dann von 30% der Bevölkerung.
Mich hat erschreckt, dass die Zahlen belegen, dass zum Beispiel eine geheizte Wohnung für immer mehr Menschen keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Und auch die systemfreundlichen Statistikinstitutionen stellen fest, dass allein die Wohnkosten in Österreich mehr als 40% des gesamten Haushaltseinkommens ausmachen.
Ja, das sind unglaubliche Aussagen. Und mit den gestiegenen Preisen natürlich für Lebensmittel und den anhaltend hohen Energiepreisen, da haben viele Menschen natürlich schon bereits Anfang des Monats, wenn die Fixkosten abgezogen worden sind, gar kein Geld mehr übrig zum eigentlichen Leben. Das ist die Realität Deutschland, Österreich und auch Spanien hier im Jahre 2023. Ich möchte hier noch einmal erwähnen, dass wir auf der anderen Seite die WEF-Milliardäre haben und die NGOs und die EU, die sich selbst gern übrigens als Parlament bezeichnet. Und diese Lobbystrukturen, die üben maßgeblich politischen Einfluss auf alle Regierungen in der EU der einzelnen Staaten aus. Also denken wir an das Klimanarrativ oder die europäischen Kriegsfinanzierungen, die momentan aufgebaut werden. Und wenn das Ergebnis, was wir hier haben, dann ist, dass die Massenverelendung in Europa immer mehr vorangeht, dann wird es natürlich auch Zeit, die Systemfrage zu stellen.
Was heißt das?
Naja, zu fragen, woran liegen die Hintergründe? Was steht dahinter? Denn das Hauptproblem ist ja immer noch, die meisten Menschen glauben, da gibt es eine Regierung und das sind irgendwelche natürlichen Entwicklungen wie eine Art Naturkatastrophe, die Menschen in die Armut treiben. Und das ist es eben nicht. Das ist ganz klar mathematisch nachvollziehbar, wie das System diese Umverteilung bringt und dafür auch angelegt wurde.
Heißt für mich, da müssen noch mehr aufwachen. Ja. Aber wenn dieses Aufwachen natürlich für viele schlagartig kommt, wenn nämlich nichts mehr im Kühlschrank ist, Andreas, und das betrifft die ganze Welt, also auch hier in Kanada ist es ja eine ähnliche Entwicklung, dann sind natürlich Massenaufstände, die übrigens Herr Schwab auch vorhergesagt hat, an der Tagesordnung. Diese Forderungen des Caritas-Präsidenten, die konzentrieren sich ja schwerpunktmäßig auf eine dringende Erhöhung der Mindestrenten und Sozialhilfen. Und er fordert Mindeststandards statt Obergrenzen. Er fordert einheitliche sogenannte Kinderrichtsätze, die Neugestaltung des Wohnbedarfs, heißt es, und das Verbot der Anrechnung anderer Sozialleistungen. Das Ganze, wir sind immer noch in Österreich.
Es ist wirklich so. Und nochmal auf die zurück auf Herrn Schwab, der dann eben halt diese Massenaufstände schon prognostiziert. Es ist wirklich nicht schwer, so etwas zu prognostizieren, wenn die Planungen einfach nur hochgerechnet werden und die Agenda ganz klar in irgendwelchen auf irgendwelchen Festplatten sind, die offenbar nicht am Netz unbedingt hängen, dass jemand anders dazugreifen kann. Okay, zurück zu den Sozialleistungen. Das ist ja alles nachvollziehbar, aber es sind Rufe nach dem Staat. Also nach den Regierungen, die aber nur das Geld ausgeben können, welches die Bürger vorher als Steuern eingezahlt haben. Der Staat hat ja kein anderes Geld. Das klingt immer so wie eine eierlegende Wollmilchsau, die auch noch fliegen kann. Und wenn diese Steuerzahlungen aber ausbleiben, dann ist schlichtweg Schicht im Schacht. Das gilt auch für die EU übrigens selbst, die ja auch ein Verfallsdatum hat. Also spätestens, wenn Deutschland das Geld ausgeht, dann kann das sogenannte EU-Parlament dicht machen. Und wir sehen ja auch, dass Deutschland mittlerweile im selben Strudel der Verelendung droht reinzugeraten.
Ich muss mal an dieser Stelle Fürstin Gloria von Thurn und Taxis erwähnen, die ja sehr furchtlos in Interviews gibt dem ehemaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Die haben neulich ein Video aufgenommen, da hieß es Atomausstieg, die Wirtschaft wandert aus und die Fürstin sagt, es ist politisch gewollt, dass wir verarmen.
Das kann man so sehen, dass das ein politischer Wille ist, der dahinter steht. Und das sind natürlich auch alles ziemlich üble Prognosen, die da stehen. Und
Ich wollte dich jetzt fragen, bei all dem Grauseligen, was du hier so loslässt, gibt es denn irgendwelche Hoffnungszeichen, also sowas wie Licht am Horizont?
Du hast recht, darüber sollten wir lieber sprechen, Jesk. Natürlich gibt es die. Je schneller die Strukturen zusammenbrechen, die wir hatten, wenn alles neu werden muss, dann muss das Alte erst einmal weg. Das ist die logische Konsequenz, sonst wird es nicht neu, sondern es wird nur irgendwie weiter umgestellt und umgedreht. Aber das ist kein Neuanfang. Und je schneller die Strukturen zusammenbrechen, umso günstiger wäre die Ausgangssituation. Denn der Druck auf die wahre Macht oberhalb der sichtbaren Politiker, der wird ja immer größer. Und da sind wir wieder bei den eigentlichen Drahtziehern. Man versucht sich durch finanzielle Mittel und einem entsprechenden Sicherheitsapparat in diesen obersten Strukturen der Handvoll Elite, also eine Art Armee, abzuschotten. Dann hätten wir die Ein-Welt-Regierung, die uns ja Frau Merkel schon 2011 im Fernsehen offen angekündigt hatte. Also eine kleinste Machtelite wäre dann da gegen die Weltbevölkerung. So, nun habe ich meine Verschwörungstheorie auch abgesondert damit. Aber jetzt noch mal im richtigen Ernst hinterher. Der Aufwachprozess ist aus meiner Sicht im vollen Gange. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion heute zum Beispiel wieder gut dasteht. Ich hatte gerade darüber gesprochen, welche Armut dort war und so weiter. Und wo stehen sie heute da? Ich fand das ja so beeindruckend, dass von der Weltwoche der Roger Köppel einen Bericht, ein Interview gemacht hat vom Roten Platz in Moskau mit einem erfolgreichen Unternehmer und schlicht und ergreifend das Leben dort beschrieben hat. Und das sieht so ganz anders aus, als die westlichen Hofmedien die Berichterstattung von sich geben. Das ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht der Mainstream-Presse, die damit wirklich mehr oder weniger als erbärmlich nur noch dasteht. Und zwar nicht, weil Herr Köppel das macht, sondern weil eben halt die tatsächliche Arbeit der westlichen Medien so dramatisch von der Realität abweicht. Und ich sehe hier auch gute Chancen, wenn die Leute wach werden und auch irgendwann sagen, stopp. Es sei denn, die Bürger bleiben in der Schweigespirale. Und ich glaube, die könnte gerade brechen. Es ist also eine reine Frage der Zeit. Je länger es dauert, bis die Menschen wach werden, desto heftiger wird der Umbruch.
Wir sehen ja schon an den Mainstream-Medien, an den Hofberichterstattern, dass sie so langsam umschwenken, denn na, der Ärger der Bevölkerung wird immer größer. Die drohen auch, die machen auch auf sich aufmerksam. Und so kann man schon sagen, dass es so einige Medien durchaus gibt, die inzwischen ganz verlässlich ziemlich kritisch berichten. Jedenfalls über solche Themen, übrigens auch über die Zerstörung Deutschlands durch die Ampelpolitik.
Ja, wir sehen das zum Beispiel jetzt auch daran, wir hatten ja beim letzten Podcast über die Autobahn GmbH gesprochen, nur als Beispiel. Das klingt zwar wie eine Petitesse, wie du immer so schön sagst, aber eben das ist es nicht. Das heißt, diese Vetternwirtschaft, diese Leute, die dort reingeführt werden, wie diese Dinge aufgebaut werden. Wir sind übrigens gerade dabei, eine Recherche zu machen über dieses Unternehmen Autobahn GmbH. Und die werden wir am Mittwoch dann diskutieren. Und dann wird erst einmal klar oder könnte klar werden, was hinter diesem ganzen Wahnsinn dieser Privatisierung und dieser Agenda des WEF und dieser ganzen anderen Struktur im Hintergrund mehr oder weniger dort einfließen. Es ist eine unglaubliche Geschichte, die ich persönlich als dramatischen Skandal empfinde. Und wir werden am Mittwoch darüber sprechen, mit Ross und Reiter. Das wird eine hochspannende Sendung, weil mit der Infrastruktur Straßenbau, Bahnbau, Brückenbau und so weiter steht und fällt auch die mittelständische Wirtschaft. Und das waren die Garanten unserer Wirtschaftsordnung. An der Stelle nochmal, ich hatte ein Video neu eingestellt. Auf der Wissensmanufaktur richtet sich vor allem an mittelständische Unternehmen. Okay, kommt nochmal, wolltest du noch was zu sagen? Das war mir auf jeden Fall nochmal wichtig.
Ja, nee, ich wollte gar nichts dazu sagen. Ich wollte sagen, dass das auch heute im Kanal noch eingestellt wird.
Ach, ich dachte, ich wäre mal Thema irgendwie in deiner Sendung.
Du?
Nee, ich nehme es zurück.
Ja, also bitte, ja, du stehst hier in Lohn und Brot.
Stimmt. Wo ist denn der Lohn eigentlich?
Aber lecker Brot gibt's, ne? Ja,
und einen Kaffee aus der Maschine, wo ich selber draufdrücken muss. Na toll.
Ja, so ist das Leben. Jeder erntet, was er verdient, Andreas. Darüber reden wir ja nun oft genug. Ja. Bevor wir... Du hast es gerade angesprochen, die Vetterliswirtschaft des Herrn Habeck, ja, des Superministers, Wirtschaftsressort, Klimaressort. Und offenbar musste er da, ich spekuliere jetzt mal, Verwandte reinsetzen, die ganz nah an ihm dran sind, weil andere hätten das ganze Szenario, nämlich die völlige Deindustrialisierung und Zerstörung der Wirtschaft und des Mittelstandes gar nicht mitgemacht.
Ja, also jetzt wird mir auch klar, warum man einen Menschen wie Habeck dort oben ransetzt, denn er ist ja wirtschaftlich wirklich keine Koryphäe, das muss man einfach mal so sehen, und eine Ausbildung in irgendeiner Form zur Naturwissenschaft, um die Klimasituation zu bewerten, hat er auch nicht. Und ich wunderte mich, was ist eigentlich die Hauptstärke, die Habeck bringt? Und da steht man mittlerweile da und denkt, wahrscheinlich hat er eine große Vetternwirtschaft und eben halt eine große Familie. Und da gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen dabei, der über ein bisschen Sachverstand verfügt. Aber vor allem sind sie alle auf derselben Agenda offenbar unterwegs. Und da schließt sich dann der Kreis.
Spannend ist, dass jetzt auch die Bild-Zeitung das durchleuchtet, was die sich so alles leisten, wer da an Schwager und Schwester und Schwester des einen Chefs und so weiter, was die da so an Posten haben. Wir haben ja gestern Abend am Küchentisch noch ein bisschen diskutiert über das, was ihr da gerade recherchiert. Du hast da so einen Kreis von sehr guten Wissenschaftlern und Insidern, was diese Autobahn GmbH angeht, Andreas. Magst du vielleicht doch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, was uns erwartet?
Naja, wir haben eine wichtige Infrastruktur in Deutschland. Das war das, was ich vorhin schon ansprechen wollte. Dass die Transporte der einzelnen Güter, Zulieferer und so weiter laufen. Und dann gibt es natürlich bestimmte Ballungsgebiete, wo die Wirtschaft ganz besonders effizient läuft. Einer dieser Ballungsgebiete befindet sich entlang der Sauerlandlinie. Das ist Süd-Nordrhein-Westfalen Richtung Hessen. Dort sind große Unternehmer, auch fantastische Unternehmer, teilweise mit auf höchstem Weltmarktniveau, kleine, feine Unternehmer. Und man muss wissen, feine, kleine Unternehmer sind ein Dorn im Auge der großen Konzerne, weil die Kleinen schnell sind. Sie sind meist inhabergeführt. Die sind natürlich wesentlich effizienter als diese großen, schweren Schiffe, die mehr oder weniger als Kapitalsammelbecken gelten und als Cash-Cow funktionieren, also wo die Aktionäre permanent Geld rausziehen, sodass für die originäre Arbeit wenig übrig bleibt. Und deshalb werden auch solche Unternehmen gerne gekauft, diese Kleinen, nur um sie dicht zu machen, um Konkurrenten loszuwerden. So, und jetzt haben wir eine Situation, dass die Sauerlandlinie plötzlich unterbrochen wird für 5 Jahre. Angeblich wegen einer kaputten Brücke. Dazu hatte ich ja meine Ansage gemacht, meinen Podcast zu diesem Thema, dieser rammende Brücke bei Lüdenscheid, wo jetzt quasi durch eine Innenstadt von Lüdenscheid jeden Tag Hunderte und Tausende von Schwerlast-LKWs rollen. Es ist eine unglaubliche Situation. Und die Unternehmen sich dann verabschieden. Verantwortlich für die Koordination aller Brückensanierungen, Straßenbauten, Autobahnerweiterungen ist eine Autobahn AG, GmbH, die im Jahre 2018 gegründet wurde. Und interessanterweise mit über 10.000 Mitarbeitern. Und darüber werden wir am Mittwoch sprechen. Was ist das eigentlich für eine GmbH? Was machen die eigentlich? Und kann es sein, dass sie gerade dabei sind, im Rahmen der rot-grünen Agenda die Infrastrukturen nachhaltig zu zerstören, um den Wirtschaftsstandort Deutschland jetzt noch den Rest zu geben, neben der ganzen Geschichte wie Klimanarrativ und der ganzen Rüstungssituation, weil man ja in Europa jetzt auch noch einen Krieg eingebaut hat. All diese Dinge müssen jetzt in Verbindung gebracht werden. Das wird eine spannende Sendung. Am Mittwoch werden wir darüber reden.
Interessant finde ich, wie viele Zuträger, Insider sich jetzt melden. Also auch wenn ihr irgendwelche Informationen habt, könnt ihr gerne Andreas schicken, aber nicht zu viel, er ist gerade dabei abzuwehren, ja, oder auch an mich. Wir können ja dann schon schauen, was dafür geeignet ist und was nicht.
Ja, also die Geeigneten sind eigentlich nicht die Wissenschaftler, sondern die echten Unternehmertypen. Und deshalb noch mal kurz auf dieses Video, was jetzt im Nachhinein noch eingestellt wird, hast du gerade gesagt. Das ist eine Ansage an die Unternehmer, nämlich den Mut zu haben, sich auch zu verkleinern. Die Eitelkeit der kleinen Unternehmen, der lässt sich relativ schnell darstellen. Das ist der Marktanteil. Man will irgendein großer sein, man will einen großen Marktanteil haben und so weiter. Und jetzt geht es eben darum, genau hier zu erkennen, wichtig ist jetzt eine wirkliche Sturmsituation in der Ökonomie, in der deutschen hier, mehr oder weniger dem entgegenzuwirken. Und ein guter Kapitän zeigt sich immer bei schlechtem Wetter. Bei schönem Wetter kann jeder mit dem Schiff fahren, kein Problem. Und das sind ganz wesentliche Dinge. Und die Zielgruppe kleine mittelständische Unternehmen, ich glaube, die haben eine Chance, das Ganze durchzustehen jetzt, was kommt, für den Wiederaufbau, nachdem es zusammengebrochen ist. Das wird noch vor uns liegen. Und es geht nicht um eine Untergangsvision, sondern es geht um den Phönix aus der Asche. Es geht um den Neuaufbau. Das wird auch immer mehr mein Steckenpferd werden, dass wir sehen, es geht wieder vorwärts.
Schön, hoffnungsvoll. Ist auch gut, dass du diese Dinge beleuchtest. Wir wären nicht umsonst tief im Gottvertrauen, wenn wir diese Aspekte nicht unbedingt mit einbeziehen könnten und dürften. Und noch etwas, auch in anderen Themenbereichen. Ihr habt es doch gesehen an dieser ganzen Covid-Causa. Wer gerade bleibt, wer stark bleibt, auch wenn ein paar Bedrängnisse kommen, Herausforderungen, vielleicht Einschränkungen, haben wir ja auch erlebt. Wir durften nicht ins Restaurant für eine Weile, haben wir aber gut überstanden, weil dann hat Fati gekocht. Und das geht auch mal. Naja, ich wollte was Lustiges sagen, aber also wenn das nun die Bedrängnisse sind und für viele war es nicht mehr, für andere natürlich schon in diesen Gesundheitsberufen, aber man darf eben auch nicht nur die materielle oder materielle Seite anschauen, sondern auch die geistige Entwicklung, die wir nehmen durften. Ein Erwachen, ein auch ins Vertrauen kommen, auch die innere Balance zu trainieren. All das sind wirklich große Ressourcen, die wir uns alle zulegen durften in diesen herausfordernden Zeiten. Und heute können wir sagen, zumindest dieses Thema, nämlich die Mikrobe, haben wir mit allen Maßnahmen mehr oder weniger, auch wenn man das nicht so oft sagen soll, ganz gut überstanden.
Ja, ich sage das ja oft zu dir, dass wenn ich die grünen Bücher nicht hätte, im Lichte der Wahrheit, würde ich wahrscheinlich auch heute ziemlich übel aussehen. Das war für mich ganz deutlich, weil ich damit die Architektur der Schöpfung verstanden habe über das Thema Gewissen. Gewissen ist ja das Wissen über die Gesetze. Das G steht für die Gesetze. Und dieses G-Wissen ist ein ganz wichtiger Aspekt, um mit diesen Problemen besser klarzukommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin deshalb auch guter Dinge, weil alles, was ich erleben muss, erkenne ich mittlerweile als Karma-Abbau. Und was gibt es nicht Schöneres, als wenn man Schulden tilgt, die man hatte? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr glücklich drüber. Und zum Thema Essen, da bist du eigentlich die Prädestinierte, um hier das Essen zu machen. Also das einzige Mal, wo ich koche, ist das maximal, wenn ich die Kontoauszüge sehe, aber ansonsten nicht.
So, jetzt haben wir das auch geklärt und ihr wisst noch ein bisschen mehr über uns Bescheid. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Ja, viele von euch sind auch erst in den letzten Jahren in das Thema gekommen, was spielt sich da eigentlich am Himmel ab? Was wird da eigentlich gemacht? Wo kommen diese dicken, fetten Kondensstreifen aus den Flugzeugen her, die einfach nicht verschwinden wollen und plötzlich eine andere Wolkenbildung herzustellen scheinen? Und wir sprechen immer wieder über das Geoengineering, Chemtrails, das waren ja Verschwörungsbegriffe, inzwischen überhaupt nicht mehr. Und nun ist es inzwischen so, dass man in den Medien ganz offen über die Wettermanipulationen spricht. Ich muss das Video suchen, es gibt sogar Firmen in Deutschland, die sagen in den Videos, hey, ihr könnt uns anheuern, wenn ihr ein bisschen mehr Regen über euren Feldern haben wollt. Wir sind Spezialisten darin. Und wir hatten neulich schon veröffentlicht, von der spanischen Wetterbehörde wurde eingeräumt, ja, dass man also durchaus eingreift in das Wetter. Und jetzt gibt es auch von einem amerikanischen Mainstream-Sender, ABC News, ja, die Einräumung ganz lapidar von groß angelegten Manipulationen des Wetters.
Ja, jetzt fragt man sich natürlich, groß angelegte Manipulationen des Wetters. Das heißt, hier werden also weltweit Klimabeeinflussungen durchgeführt. Und jetzt kommt es ja erst raus. Das ist ja nicht letzte Woche erst erfunden worden. Wie viele Jahrzehnte findet das eigentlich schon statt? Und wenn wir diese gesamten Manipulationen haben, wie kann man dann überhaupt noch objektiv die natürliche Klimaerwärmung, die Menschen gemacht hat, die man da immer uns um die Ohren haut, wie kann man die dann überhaupt noch abgrenzen? Wie kann man denn überhaupt diese Wettermanipulationen im Prinzip rausnehmen, um tatsächlich noch die reinen, nackten Daten zu haben? Und wenn wir dann noch sehen, dass diese Klimadaten, die dann gemacht werden mit der sogenannten menschlich gemachten Klimaerwärmung unter kuriosen Bedingungen stattfindet. Das ist ja auch die wissenschaftliche Grundproblematik. Zum Beispiel in Toronto, da gibt es eine Fühlstation, eine Messstation, die gibt es schon, das war schon vor 10 Jahren. Da hat man dann die Temperaturen gemessen. Und jetzt hat man einfach in der Nähe eine weitere Landebahn gebaut, das ist in der Nähe vom Flughafen. Und wir wissen, wenn eine Landebahn gebaut wird, wir sehen das auch an den Straßen, dann sehen wir zum Beispiel das Flimmern der Luft, zum Beispiel auf Autobahnen im Sommer. Und wenn dort in der Nähe zum Beispiel eine Temperaturmessung ist, dann kann man davon ausgehen, dass so etwas beeinflusst wird. Das wird einfach unberücksichtigt. Man arbeitet also mit Zahlen, nutzt aber wissenschaftliche Methoden, die genauso umstritten sind, wie beispielsweise, dass sich die Schadstoffemissionen eines Verbrennerautos und eines Elektroautos am Auspuff messe und vergleiche. Ja, da ist das Elektroauto natürlich günstiger, weil das hat nicht mal einen Auspuff. Man muss natürlich die gesamten Zusammenhänge, die Kette der Zusammenkonstruktion und so weiter aufbauen. Das ist das Problem. Und wir sehen hier alleine dieser Wettermanipulation, dass hier unglaubliche Einflüsse stattfinden, die eine objektive Messung der Klimaerwärmung aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr möglich machen.
Ich denke auch, darauf könnte man auch als Bürger sein Augenmerk richten und einfach mal nachfragen bei den zuständigen Ministerien, was passiert hier eigentlich? Oder auch bei den Bundestagsabgeordneten aus den eigenen Wahlkreisen. Das sind ganz wichtige Hilfen, die jeder Bürger geben kann und Einhalt gebieten kann dem, was derzeit passiert. Und du hast vollkommen recht, wir wissen überhaupt nicht, was die seit Jahrzehnten stattfindenden Wettermanipulationen in Wirklichkeit am Wetter richten oder anrichten. Weißt du, ich sehe ja dann auch diese Fotos. Ihr schickt immer wieder diese wundervollen Fotos für unser Abendgebet. Und bitte immer weiter und immer wieder, denn wir wollen nach wie vor diese wunderschöne Schöpfung abbilden. Aber wir sehen auch immer öfter diese Eingriffe. Manchmal kommen da Fotos hochinteressant mit diesen dicken Wolkenäutern, die da richtig so über den Häusern oder über der Landschaft hängen, vollgefüllt sind. Das sind natürlich Bilder, die nicht natürlichen Ursprungs sind. Und so kann man auch immer wieder nachweisen, was passiert. Viele von euch schicken dann auch das Gekrackel da am Himmel. Das wollen wir schon gar nicht mehr einstellen, aber diese Wolkenbildung ist doch immer interessant. Und was ich spannend finde, wenn ich das hier ganz kurz sagen darf, was doch auch aus solchen Anrichtungen der durch Menschenhand die Wesenhaften immer wieder Schönes daraus machen.
Das kann man auch so sehen, das ist definitiv der Fall. Also wichtig ist, dass man natürlich jetzt keine Angst bekommt. Und das ist der Vorteil, wenn man diese gesamte Entwicklung, die wir jetzt durch Menschen tatsächlich machen, und ich meine nicht eine menschengemachte sogenannte Klimaerwärmung, sondern ich meine damit die kompletten Manipulationen des Wetters. Also ich weiß gar nicht, wie viele Diesel fahren müssen, um alleine einen Schadstoffemissionsstart einer Rakete von Elon Musk in irgendeiner Form zu kompensieren, wenn ich sehe, was da alleine rausgekommen ist aus diesen Triebwerken von dem Ding, was dann in einer bestimmten Höhe explodiert ist. Auch diese Fragen werden ja überhaupt nicht gestellt. Auch die Medien fragen interessanterweise gar nicht danach, wenn solche Sachen stattfinden, wie Raketenstarts oder so etwas. Oder auch zum Beispiel die Kriegsgeschichte in der Ukraine, was wird dort an Umweltschäden verursacht und so weiter, spielt überhaupt keine Rolle. Wir sehen, diese gesamten Narrative kann man relativ schnell durchschauen und wir können da entspannt sein. Übrigens, die Menschen sind nicht in der Lage, die Erde zu zerstören. Maximal ihren Lebensgrund, ihre Grundlage kurzfristig. Aber die Erde wird sich wiederholen. Also die letzte Degeneration, die steht da so ein bisschen auf der wirklichen falschen Seite.
Ja, deine Meinung. 42 Cloud-Seeding-Projekte soll es aktuell in den USA geben. Wir wollen gleich mal genauer da reingehen. Was heißt eigentlich Cloud-Seeding? Und dass die Wirkung dieser Technologie natürlich fragwürdig ist, wie auch ihre Sicherheit, das verschweigt man natürlich auch bei ABC News. Stattdessen behauptet man sogar, es gebe keine Risiken. Das Ganze hat zusammengefasst Report 24. Und hier heißt es, dass dieses Cloud-Seeding, wie du es gerade auch erwähnt hast, seit Jahrzehnten bekannt ist und eingesetzt wird. Mit diesem Verfahren, mit dieser Technologie, impft man Wolken, also impfen tut man offenbar sehr gerne bei den so selbsternannten Philanthropen. Und also die Wolken werden geimpft und dann lässt man das Ganze über trockenen Gegenden abregnen. Aber der groß angelegte Einsatz dieser Technologie, der hat ja bis jetzt nur einen Verschwörungsruf und jetzt wird er halt auch umfangreich bestätigt. Also was passiert da bei ABC News? Da hat die Chefmeteorologin, die Frau heißt Ginger Zee, den Zuschauern Folgendes erklärt. Es gebe derzeit 42 Cloud-Seeding-Projekte im gesamten amerikanischen Westen, also es geht hier nur um den Westen, wie eines, das man speziell herausgegriffen hatte, in Utah, bei dem Flugzeuge mit angebrachten Flares eingesetzt werden. Sie fliegen direkt in den Sturm hinein und schicken mikroskopisch kleine Silberjodidpartikel in die Wolke. Und die Meteorologin erklärt den Zuschauern, dass man das bereits seit den 1940er Jahren macht und Studien dazu durchgeführt habe, die angeblich zeigen, dass es eben keine destruktiven Auswirkungen geben könne. Aber solche Studien kann man natürlich nur durchführen, wenn man bereits seit Jahrzehnten solche Techniken im Geheimen einsetzt und dabei die Menschen in den betroffenen Gebieten, die fragt man ja nicht, zu unfreiwilligen Testprobanden macht. Und also wir haben zum Beispiel auch, und das ist die nächste Meldung, das ist eine Leserzuschrift, und da kommen wir jetzt auch zu diesem Unternehmen in Deutschland, auch in Deutschland Unternehmen, die so etwas machen, diese Wettermanipulationen. Und hier schreibt jemand, vor einigen Tagen staunte ich nicht schlecht, als ich die Firmen- und Kundenzeitschrift Druckkultur, ich stelle euch die Zuschrift nachher mal ein, der Kastner AG in den Händen hielt. Dort wird unter anderem das Unternehmen WeatherTech aus München vorgestellt. Das ist also nicht Franken, sondern Oberbayern, das mit einem neuen Verfahren nach eigenen Angaben es regnen lassen kann, ohne Chemikalien zu versprühen. Es wird daran gar nicht gezweifelt, dass Chemikalien weltweit versprüht werden, um Regen zu erzeugen, Aber diese Firma glaubt, ihr Verfahren funktioniere so. Und dennoch bleibt natürlich auch dies ein Eingriff in die natürlichen Prozesse und niemand kann wissen, welche Auswirkungen daraus resultieren werden.
Und wenn man jetzt mal etwas zu Worte kommen lässt in sich, was wir Empfindung nennen oder Intuition, dann spürt man doch, wenn man das mal durchdenkt, was wir hier gerade hören, dass irgendwelche Teile in die Wolkenreihen gespritzt werden, also quasi geimpft werden. Oder solche, ich sage mal, Cloud Seeding, also da werden also quasi Wolken gesät, also man produziert quasi Wolken, die sonst von der Natur nicht da wären, macht. Und dann heißt es gleichzeitig, es gibt keine Nebenwirkungen. Das hat man übrigens bei BioNTech und das hat man bei AstraZeneca und wie die alle hießen, auch gesagt. Aber wahrscheinlich glauben die Leute, dass die ganzen Bühnenakteure und die Luxussportler und alles, was da drum läuft, jetzt auch alle tot von der Bühne gefallen wären, auch wenn es dann eben halt keine von diesen sogenannten Impfungen gegeben hätte. Im Gegenteil, es wären wahrscheinlich noch viel mehr gewesen. Und das ist so der Spiegel, den man den Menschen ins Gesicht hält. Und wenn man es so deutlich erkennen kann, ohne wirklich groß nachdenken zu müssen, indem man es einfach nur sieht, aufnimmt und dann seine eigenen Schlüsse zieht. Das kann doch nicht sein, dass eine gegenteilige Zeitungsmeldung aus Medien, die finanziert werden von Philanthropen, oder dass irgendwelche Journalisten, wie wir gehört haben, ob das Eckhardt von, wie heißt der, Hirschhausen ist, oder eben halt, wie heißen sie nochmal, wie sie Geld bekommen haben, um dann entsprechend Regierungspropaganda zu verbreiten. Ja, das ist doch wohl eindeutig und ich kann nicht verstehen, dass man so etwas dann glaubt, obwohl die ganz klare Intuition ein etwas anderes sagt.
Und das ist das, was wir schärfen müssen, unser logisches Denken, unsere Intuition, um eben die Zusammenhänge richtig zusammenzubekommen und uns nicht ein X für ein U vormachen lassen. Also, was macht diese Firma hier aus München, diese WeatherTech? Ihr müsst euch das Video anschauen, das stellen wir nach dem Podcast ein. Da sitzt also der CEO direkt vor der Kamera und spricht und sagt, wir können es für sie regnen lassen. Ich meine, wo kommt denn sowas eigentlich her, dass man sich das herausnimmt, derartig in die Natur einzugreifen? Ich dachte bis jetzt immer, das seien Regierungsprogramme, aber offenbar können das jetzt auch Unternehmen tun. Und hierzu gibt es, wie es hier heißt, ein neues Verfahren. Das ist also nicht dieses Cloud Seeding, sondern die Next Generation Technology. Es ist ein Verfahren von WeatherTech. WeatherTech verwendet 10 Meter hohe Emittermasten, um Elektronen gezielt in die untere Atmosphäre zu senden. Sieht übrigens fast so hübsch aus wie ein Windpark.
Ja, aber das ist alles natürlich und dient der Gesundheit und dient natürlich auch der Entgegenwirkung des menschengemachten Klimawandels. Es ist wirklich so schwierig noch nachzuvollziehen, warum man diese Dinge einfach nicht beim Namen nennen kann und erkennen kann. Übrigens, diese Intuition ist nicht ein Gefühl. Gefühl ist etwas anderes. Gefühl kommt aus der Verstandesherrschaft. Auch ganz wie Gier, Missgunst oder was auch Neid. Das sind alles Gefühle. Es geht hier um die Intuition. Intuition oder diese Empfindung ist das feinste Messgerät, was wir haben, mit einem virtuellen Zeiger im Hintergrund, welches uns genau zeigt, das ist richtig, das ist falsch. Ihr kennt es zum Beispiel, wenn ihr das erste Mal mit einem Menschen, der völlig wildfremd für euch ist, zusammenkommt. Da gibt es den ersten Impuls. Der erste Impuls könnte sagen, wow, ein wunderbarer Mensch, ich spüre es ganz deutlich. Nicht ich fühle es, sondern das ist die Intuition. Oder ich sage, oh, vorsichtig, Hände weg. Ich spüre ganz deutlich, dass hier etwas schiefläuft mit dem Menschen nicht. Das ist dann nur ein Bruchteil einer Sekunde. Und dann kommt die Denksituation dazu. Der Verstand macht dann oft dann einen Strich durch diese Intuition. Wenn es zum Beispiel ein Kunde ist, von dem ich etwas haben könnte, dann muss ich mich dann entsprechend unterordnen. Dann versuche ich ihn sogar ganz nett zu finden und übersehe auch bestimmte intuitive Impulse, die mich erreichen. Dafür ist eben halt die Schöpferkraft zuständig, die ständig in uns ist, die uns diese Möglichkeit eigentlich gibt. Wir sind dann aber in der Lage, durch die Verstandesherrschaft das Ganze mehr oder weniger zu verdrängen. Und wenn wir dann enttäuscht sind von solchen Menschen, dann stellen wir oft im Nachhinein fest, wenn ich ehrlich bin, ich habe es beim ersten Impuls eigentlich schon gewusst, aber ich habe ihn irgendwie verdrängt.
Du bist heute ganz schön tiefsinnig.
Findest du? Mhm. Das sagst du mir sonst nie.
Richtig. Also, ja, wir machen mal weiter hier. Denn dein Lieblingssuperminister Habeck, der ist ja unterwegs in Sachen Flüssiggasterminals, zum Beispiel vor Rügen. Da ist er neulich mit Herrn Scholz, dem deutschen Bundeskanzler, gewesen. Und die sind nicht sehr freundlich empfangen worden, weil die Bürger und viele Unternehmen wollen vor Rügen dieses Flüssiggasterminal nicht. Aber Herr Habeck setzt sich doch über alle die Dinge hinweg und es scheint, als ob dieses Projekt einfach schon mal beschlossene Sache ist, egal ob man da jetzt noch Gespräche führt, die eigentlich nur, also kein Austausch mehr sind, sondern eigentlich nur ein Mitteilen von Seiten der Regierung, was man geplant hat. Aber was jetzt ganz spannend ist, was herausgekommen ist, und das hat gestern oder vorgestern die Epoch Times gemeldet, und er braucht, der gute Herr Habeck, braucht für die Versorgungssicherheit Röhren, die beim Bau dieser umstrittenen Ostsee-Pipeline übrig geblieben sind. Also die umstrittene Ostsee-Pipeline ist Nord Stream, die ja mehr oder weniger nicht mehr existiert. Aber da gab es eine ganze Menge Röhren und die kauft Herr Habeck jetzt von Gazprom.
Ja, also das sind alles Mechanismen, die zeigen dann, dass es sich nicht mehr um eine Demokratie, sondern um eine Diktatur handelt. Das muss man mal ganz eindeutig sagen. Ich sehe, dass der russische Staatskonzern Gazprom eigentlich das Feindbild par excellence ist. Mit denen macht man aber Geschäfte, wenn es irgendwie passt. Wenn ein privater Unternehmer dabei rauskommt, dass er mit Russland bei einem Deal auch Geschäfte macht, dann kann es sein, dass er rausgenommen wird aus dem ganzen Spiel und schwerste Repressalien erleiden muss durch irgendwelche politischen Maßnahmen. Wir sehen aber auch die Situation auf der Insel Rügen, dass die Menschen dagegen sind und Herr Habeck einfach sagt, das interessiert mich nicht. Wenn aber ein Politiker sich nicht mehr dafür interessiert, was das Volk will, sondern er diktiert, wie es gemacht wird, dann ist es doch eine Diktatur. Es wird manchmal dann so gesagt, wie kannst du denn sagen, dass das eine Diktatur ist? Ja, wie soll ich es denn sonst bezeichnen? Also das Besondere an dem Geschäft mit der Geschichte mit dem Gazprom ist, der Verkäufer der Nord Stream 2 AG, der gehört eben halt zu 100% dem russischen Gaskonzern, Staatskonzern Gazprom. Und angesichts der noch bestehenden deutschen Sanktionen gegen Russland, aufgrund dieser Ukraine, des Ukraine-Kriegs, überrascht diese Entscheidung natürlich offiziell. Aber unterm Strich gesehen ist es einfach ein Fauxpas.
Ja, und Herr Habeck und sein Wirtschaftsministerium, die haben das zwar bestätigt, dass der Kauf bereits abgeschlossen sei, aber wie Business Insider berichtet, will man keine weiteren Details nennen. Zum Beispiel über die Menge der Rohre und die Kosten, heißt es, können wir leider keine Auskunft geben, da die Verträge als vertraulich eingestuft wurden.
Wunderbar. Ich gehe mal davon aus, dass Habeck und Scholz keine privaten Kredite aufgenommen haben, um das zu kaufen, sondern treuhänderisch Steuergelder verwenden. Und sie sehen sich in der Lage zu sagen, dass sie das Geld der Bürger, welches sie ausgeben, treuhänderisch, das ist in einer parlamentarischen Demokratie eigentlich so, und sie sagen einfach, wir geben keine Auskunft, was wir mit eurem Geld gemacht haben. Also das deckt eigentlich all das, was ich gerade gesagt hatte.
Ja, laut den Medienberichten umfasst dieser Kauf vom russischen Staatskonzern Gazprom tausende Röhren, also mehrere tausend. Und das Ministerium hob hervor, dass alle sanktionsrechtlichen Fragen geklärt worden seien. Es hätte auch eine Überprüfung stattgefunden, ob auch technische Unterlagen, Messdaten und Gutachten zur Erdgaspipeline erworben werden. Ich wundere mich allerdings auch darüber, Andreas, dass die Russen dem Feindland Deutschland das überhaupt verkaufen.
Naja, das ist nicht das Feindland. Die Russen
doch,
haben
das ist von den Russen als Feindland erklärt.
Ja, aber die Gazprom beispielsweise ist ein privatrechtliches Unternehmen. Und das, was die Staaten als Feindland erklären, ist etwas anderes als das, was die Unternehmen machen. Und das ist ja auch gut so. Die Wirtschaft, die hat natürlich auch eine besondere Situation und kann ihre eigenen Wege geben, auch wenn der Staat dahinter steht. Das geht um Geld. Und man kann als Staat eben nicht so voll eingreifen, zumindest nicht wenn es sich nicht um eine Diktatur handelt in dem Sinne. Hier hat ja in diesem Fall Gazprom etwas davon und damit auch der Staatskonzern, also der Staat selbst, der dahinter steht. Aber der Staat selbst ist nicht derjenige, der die Entscheidungen fällt, sondern der Vorstand von Gazprom, der das Ganze letztendlich umzusetzen hat. Und insofern ist das ein normaler Vorgang aus meiner Sicht. Aber aus Sicht von Deutschland ist es ein Fauxpas.
Ja, aber der stört jetzt nicht, denn offenbar sitzen Herr Habeck und Herr Scholz auf heißen Kohlen, was die Versorgungssicherheit nicht nur des Ostens des Landes angeht, sondern ganz Deutschland. Denn hier heißt es, dass die Bundesregierung in Form von Vizekanzler und Hauptkanzler Scholz und Habeck bei diesem Treffen in Binz auf Rügen am Donnerstag letzte Woche erklärt hätten, dass es bei diesem Flüssiggasprojekt um nicht weniger als die Versorgungssicherheit des Landes gehe. Ich meine, ich habe noch Worte im Kopf von Herrn Habeck, der gesagt hat, ja, macht euch keine Sorgen, alles sicher läuft alles, Katar liefert, alle liefern. Naja, also Pustekuchen. Und jetzt hat Olaf Scholz klargestellt, dass allein mit den Terminals an der Nordseeküste, mit Importen über westeuropäische Häfen, eben auch aus USA, und über Pipelines aus Norwegen, man nicht zurechtkomme, hat er gesagt. Man brauche auch im Osten Deutschlands eine Importinfrastruktur, wörtlich sagt Scholz, denn es geht um Versorgungssicherheit für den Osten Deutschlands. Und Herr Habeck hat das noch erweitert. Habeck sagt, der ja ebenfalls dabei war, man sei noch nicht durch. Er hat ja immer so eine ganz saloppe Darstellungsweise. Er spricht davon, dass die Versorgung Ostdeutschlands nicht gesichert sei, aber dass es eben um die Versorgungssicherheit für ganz Deutschland gehe.
Ich finde es sehr interessant, dass er mit diesen Argumenten kommt. Denn wenn er das so macht und auch so sieht, dann frage ich mich natürlich, nehmen wir mal an, wir hätten keine regelbasierte Ordnung unilateral von USA gesteuert, sondern eine Rechtsstaatlichkeit und ein Völkerrecht, wie es sich eigentlich gehört und wie es die UN eigentlich auch vorschreibt. Dann müsste doch jetzt Habeck und Scholz ganz klar bei der Sache sein und sagen, warum ist die Versorgung Ostdeutschlands oder überhaupt Deutschlands gefährdet? Ganz klar wegen des terroristischen Angriffs auf die Nord Stream 1 und 2 Leitungen. Würde man jetzt zum Beispiel eine ordentliche Forschung machen, eine investigative Forschung, und würde feststellen, wer sind die Täter? Und wir würden das Täterland oder den Täterstaat finden. Dann würden wir doch nach den Rechtsstaatlichkeiten des Völkerrechts Schadensersatzforderungen oder Reparationszahlungen führen können, weil es ist ja im Prinzip ein widerrechtlicher, völkerrechtlich widerrechtlicher Angriff gewesen gegen ein Land, in diesem Fall Deutschland, weil die von dem Gas partizipiert haben. Dann könnte man zum Beispiel, nehmen wir an, es wäre die USA, wie es Hirsch gewesen sind, gesagt hat, dann müsste man zum Beispiel die amerikanischen Gelder einfrieren und davon die Reparation für Deutschland bezahlen. Das sollte mal einer wagen. Und spätestens hier erkennt man, dass es eben halt kein Völkerrecht in dem Sinne mehr gibt, wo man Schadensersatzforderungen einfahren kann. Man kann Gelder im Prinzip einfrieren, um sagen, der Wiederaufbau der Ukraine muss gemacht werden. Das ist ja auch unter dem Begriff Reparationszahlungen gemacht. In der Schweiz russische Gelder von Privatleuten und so weiter. Mag ja alles okay sein. Aber was der eine macht im Prinzip, ist oft was ganz anderes, als der andere kann. Und da wird dann deutlich diese Doppelzüngigkeit.
Ich erinnere immer wieder an die vielen Podcasts, die wir hier veranstaltet haben, als es um die Unternehmen, die energieintensiven Unternehmen ging, die nach dem Gas aus Russland in die Bredouille kamen, unter Druck kamen, und wir sehen, wie ein Unternehmen eben auch mehr und mehr des Mittelstandes dicht machen muss oder eben das Land verlässt. Viele hochrangige Menschen, Funktionäre, CEOs sprechen von einer sichtbaren Deindustrialisierung des Landes Deutschland, und ich frage mich immer wieder, warum man das immer noch in dieser Seelenruhe alles hinnimmt. Ich kann es nicht nachvollziehen. Aber wir können hier auch nicht mehr als versuchen, die Dinge immer wieder aufzuzeigen. Und jeder kann etwas machen. Jeder kann immer eingreifen. Immer friedlich, das ist auch der Hinweis, den wir nicht müde werden zu nennen. in friedlicher Absicht, niemals in irgendeiner Gewaltart, aber durch Nerven, durch Fragen, durch Briefe schreiben oder zum Beispiel, wir hatten neulich gesehen, dass, in welchem Land war das? Frankreich, glaube ich, dass dort ein digitaler Supermarkt aufgemacht hat, wo man nicht mehr mit Bargeld bezahlen kann. Und eine Gruppe von fast 50 Menschen hingegangen ist, die haben alle ihre Einkaufswagen vollgefüllt mit Zeug und sind dann an die Kasse gegangen. Und da hieß es kein Bargeld und dann haben die das alles stehen lassen und sind wieder rausgegangen. Und dieser Supermarkt wurde dicht gemacht. Und das sind natürlich Methoden, mit denen das System begreifen kann, was die Menschen nicht wünschen und nicht wollen.
Ja, da kann man natürlich nur hoffen, dass dieses Beispiel keine Schule macht und ganz viele Leute sagen, oh Mensch, das ist ja eine gute Idee. Wir machen jetzt einen Widerstand gegen diese Lebensmittel oder sonstigen Geschäfte, wo kein Personal mehr ist, packen den Wagen voll und lassen den dann vorne stehen an der Kasse und gehen dann einfach raus, weil es kein Bargeld ist zu bezahlen. Das wäre natürlich ein Riesenproblem, aber wollen wir mal hoffen, dass das nicht noch mehr Menschen machen.
Also ich würde da auch nie aufrufen dazu, im Himmels Willen. Ja, und der Klimaminister Habeck, der ja überall nicht müde wird zu betonen, läuft alles, ist alles sicher und wir dann an jeder Ecke sehen, ist gar nicht sicher, der versucht jetzt verzweifelt, nachdem das mit dem Windradausbau schwierig ist, noch mehr über Solaranlagen zu machen. Ich meine, ergänzend so eine Photovoltaikanlage für einen Haushalt wie den Ecoflow ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, im Gegenteil, eine sehr hilfreiche Sache. Aber er möchte jetzt die Landwirte überreden, dass diese ihre Ackerflächen zur Verfügung stellen, damit man diese ansehnlichen, hübschen, in der Sonne glänzenden Solaranlagen aufbaut. Mal bevor wir noch in das Thema reingehen, Andreas, wenn man aber, wie wir auch wissen, mit diesem Geoengineering die Sonne verdunkelt, das heißt Staubpartikel ausbringt, um eine Wettermanipulation herbeizuführen und die Sonne immer schwächer wird, was wir ja auch täglich am Himmel fast jetzt sehen können, dann nutzen doch Solaranlagen nicht so viel. Oder sehe ich das falsch?
Nein, das siehst du völlig richtig. Aber das ist diese hybride Kriegsführung, die ich als Verschwörungstheoretiker hier einbaue. Das heißt, auf der einen Seite ist es so, wir verdunkeln die Sonne. Auf der anderen Seite werden die Ackerflächen versiegelt, obwohl es einfach gar nicht genügend zu essen gibt. Das sind ja die Faktoren, die eine große Rolle spielen. Und dann wundert man sich im Prinzip. Ach so, und was noch kommt, ist ja, dass wir eine CO2-Reduktion haben. Und CO2 ist ja etwas, was die Pflanzen zum Wachstum brauchen. Wir kennen das aus den großen Gartenbauunternehmen, dass dann in den großen Hallen beispielsweise, diesen Gewächshäusern, die Pflanzen sogar mit CO2 begast werden, damit sie dann noch größere Früchte tragen. Das heißt, wir reduzieren eigentlich alles. Die Photosynthese durch die CO2-Reduktion wird runtergefahren und die Acker werden abgedeckt. Das ist wirklich unglaublich.
Also, was soll passieren? Ab 2026 sollen jährlich Solaranlagen für 22 Gigawatt Strom installiert werden, damit man die Klimaziele bis 2030 erreichen kann. Also es muss jetzt alles noch schneller gehen, was wir ja immer als gutes Zeichen werten, wenn sie sich wirklich überschlagen und überstürzen. Denn die Fehler, die gemacht werden, die werden ja immer deutlicher und sichtbarer. Das wiederum führt zum Erwachen der Menschen und das wiederum zu einer vorzeitigen Entscheidung über das Schicksal auch dieses Planeten, der nicht untergehen wird, ganz klar, aber sich verändert. Und Herr Habeck arbeitet gerade an einem Plan mit seinen Verwandten wahrscheinlich, wie der Solarausbau noch schneller passieren kann. Und der aktuelle Vorschlag ist, dass die Hälfte der benötigten Photovoltaikanlagen eben auf Freiflächen installiert werden soll und damit auch die Agrarflächen betroffen wären. Es gibt jetzt nach Angaben des Handelsblattes großen Streit darüber im Umwelt- und im Landwirtschaftsministerium, heißt es nach außen hin. Aber Umwelt und Landwirtschaft, alles ist besetzt mit Grünen, ob Frau Lemke, ob Herr Özdemir. Und ich denke mal, da wird es schnell, wenn die Verwandten eingesetzt werden, zu einem Konsens kommen. Und es heißt hier auch in der Meldung, dass diese drei grün geführten Ministerien über das Ziel einig seien, aber die Umsetzung sei noch nicht ganz klar. Nach Angaben des Deutschen Bauernverbandes, das wird vom Handelsblatt zitiert, gehen täglich 50 Hektar landwirtschaftlicher Fläche verloren. Stattdessen entstehen Straßen, Gebäude und neuerdings Solarparks. Und der Bauernverband schätzt, dass weitere 20 Hektar pro Tag verloren gehen würden, wenn diese Habeck-Pläne realisiert würden.
Naja, wir sehen vor allem diesen großen Kampf, der da jetzt gerade läuft und diese immer größer werdende Beschleunigung. Wir sehen, wie stark das System angeschlagen ist. Und wir sehen im Prinzip, wie unsicher sie geworden sind, dass sie so anfangen, mit einer Gewalt ganz schnell in Gang kommen. Und diese Unsicherheit führt in der nächsten Phase zu einer Ohnmacht. Und diese Ohnmacht bedeutet ohne Macht. Sie verlieren die Macht durch ihr eigenes Stolpern, was sie durch diese Beschleunigung gerade in Gang bringen. Das ist meine Prognose für diese ganze Geschichte. Und ich glaube auch irgendwo, jetzt so langsam merken es auch immer mehr. Und was jetzt kommt, ist abzuwarten. Und der Neubau wird irgendwann in Gang kommen. Man riecht es förmlich.
Schwierig ist, dass da viel mehr Geld geboten wird, damit die Bauern auch verkaufen. Auf diese Weise wird die Entscheidung für einige Bauern leider leichter fallen. Ja, der Bauernverband, der also sagt, da geht jetzt jeden Tag viel verloren, dem widerspricht das Wirtschaftsministerium. Und das heißt, es müsse jetzt gemacht werden, weil der Ausbau auf Dächern und Fassaden einfach zu lange dauere. Und es heißt, die Installation auf Freiflächen ist wesentlich günstiger und für Investoren deshalb attraktiv. Zudem winken Gewinne. Nach Berechnungen des Thünen-Instituts für Forschung und Politikberatung zu ländlichen Räumen, Landwirtschaft, Wald und Fischerei winken pro Hektar mehrere tausend Euro Gewinn. Nach Angaben von Landwirtschaftsminister Özdemir sind es bei landwirtschaftlich genutzten Flächen gerade mal 500 Euro pro Hektar.
Ja, Stumpf ist Trumpf. Es wird hier die Gier stimuliert. Es wird versucht, im Prinzip die Leute reinzubekommen und zu sagen, ihr bekommt dann noch etwas dafür, die Rendite, der Profit. Wir sehen das übrigens fast überall. Man muss auch eines wissen, auch als Landwirt, wenn man so etwas verkauft oder irgendwelche Prämien mitnimmt, wenn jemand etwas an Geld bekommt, ohne zu arbeiten, dann muss irgendjemand arbeiten, ohne dafür entlohnt zu werden. Das sage ich auch den Krypto-Freaks immer wieder. Wenn ihr ganz scharf darauf seid, ganz viel Kohle zu machen durch Spekulationen, dann bedeutet das ein bedingungsloses Spitzeneinkommen, was ihr erhofft, auch wenn ich glaube, dass es nicht funktioniert insgesamt gesehen. Aber trotzdem ist es eben halt so. Und das wird dann irgendwann das Problem, weil man mit dieser Moralkeule dann auch noch dagegen schießt und sagt, wir machen das ja im Interesse des Umweltschutzes, nämlich in diesem Fall dieser Klimageschichte. Und die Alternativen sagen eben halt, wir machen es eben halt im Rahmen eines Widerstands gegen das System. Und in Wirklichkeit sind die Hauptargumente die eigene Gier.
Und es geht noch weiter mit der Gier, denn die Klimasteuern der Europäischen Union werden das Leben aller Europäer noch teurer machen. Am letzten Dienstag hat das EU-Parlament in Straßburg mit großer Mehrheit für mehrere weitere Klimagesetze gestimmt. Und hinter den technischen Namen wie zum Beispiel Emissionshandel, CO2-Grenzausgleich und Klimasozialfonds verbergen sich wichtige Neuerungen, denn die EU will ihre CO2-Emissionen bis 2030, also noch 7 Jahre, um 55% gegenüber 1990 senken und bis 2050 klimaneutral werden. Dieser Begriff, der sorgt bei mir immer wieder für Kopfschütteln. Die drei Bereiche, über die das EU-Parlament abgestimmt hat, die ich gerade genannt habe, die gelten als Herzstück des Lieblingsprojektes von Ursula von der Leyen, nämlich Fit for 55. Das ist ein Paket, das die Europäische Kommission im Sommer 2021 zum Kampf gegen den angeblichen Klimawandel vorgestellt hatte. Und dieser Emissionshandel, ein zentrales Instrument für den europäischen Klimaschutz. Was heißt das? Da müssen Unternehmen Verschmutzungszertifikate kaufen, wenn sie CO2 ausstoßen. Das wird auch das Fliegen natürlich für alle Menschen in Zukunft viel teurer machen. Man möchte den Anreiz dafür schaffen, weniger CO2 zu produzieren. Und das System wird jetzt verschärft. Die Zahl der Verschmutzungsrechte soll schneller verringert werden, wie bislang angegeben. Kostenlose Zertifikate für Unternehmen werden auslaufen, schrittweise. Und was die Treibhausgasemissionen zum Beispiel aus der Schifffahrt angeht, die werden künftig auch berücksichtigt. Die waren ja noch ausgenommen worden. Außerdem soll das Verschärfungssystem auf das Heizen von Gebäuden ausgeweitet werden und im Verkehr.
Ja, Kriege werden heute eben halt anders geführt, als es früher war. Früher mit Waffen, heute mit politischen Maßnahmen. Wenn wir dann wissen, dass der gesamte CO2-Ausstoß allein der Bundesrepublik Deutschland als erster Industriestandort, der er ja mal war, 2% ausmacht der gesamten Welt CO2-Emissionen. Und wenn Deutschland klimaneutral ist, so viel einspart in 30 Jahren ungefähr, wie alleine China in wenigen Wochen rausbläst, dann wissen wir erst einmal, um welche Dimension es hier überhaupt geht. Das ist eine völlig absurde Diskussion. Man kann es nur weltweit regeln oder gar nicht in dieser Form. Aber das, was hier gerade gemacht wird, ist nichts anderes als die Abschaffung eines wirtschaftlichen Standortes auf der Welt, den sich dann die anderen Staaten teilen. Deshalb wird wahrscheinlich schon wegen der Übernahme der westlichen Industrie in China werden so viele Kohlekraftwerke und eben halt Atomkraftwerke gebaut.
Ja, und vielleicht hier noch ein Hinweis, der aus meiner Sicht auch das Ganze noch zeigt, was eben auch wieder zur weiteren Abwanderung deutscher Unternehmen führen wird oder dem gänzlichen Aus. Produzenten im Ausland sollen künftig für den Ausstoß von CO2 zahlen, wenn sie ihre Ware in der EU verkaufen wollen, durch einen sogenannten CO2-Grenzausgleich, der ab 2034 vollständig gelten soll. Und dieses System soll nicht EU-Länder motivieren, an deutschen Wesen auch soll die Welt genesen, weil da sind natürlich viele deutsche Politiker beteiligt. Ja, also Nicht-EU-Länder sollen motiviert werden, ihre Klimaschutzziele höher zu stecken. Und es soll auch dafür sorgen, dass Klimaschutzbemühungen nicht untergraben werden können, indem die Produktion aus der EU in Staaten mit laxeren Vorschriften verlagert wird. Und diese Regeln gelten insbesondere für Eisen, Stahl, Zement, Aluminium, aber auch für Düngemittel, Strom oder Wasserstoff. Wer diese Waren einführen will, muss die Differenz zwischen dem im Produktionsland gezahlten CO2-Preis und dem höheren Preis der CO2-Zertifikate im EU-Emissionshandelssystem ausgleichen.
Ein weiterer Beweis für die Naivität der Politiker am grünen Tisch. Wer soll eigentlich die Waren in Europa noch kaufen? Denn wenn die Industrialisierung in Europa der Vergangenheit angehört, dann gibt es auch keine Arbeitsplätze mehr, dann gibt es keine Einkommen mehr und dann gibt es auch keine Kaufkraft mehr und dann gibt es auch keine Absatzmärkte mehr. Und das ist die Situation, dass wir dann sagen nach dem Motto, wir haben zwar nur noch einen Absatzmarkt von 3%, aber wenn ihr hier was verkaufen wollt, dann müsst ihr die und die Maßgaben entsprechend verfolgen. Und wenn ihr das nicht tut, dürft ihr nichts verkaufen. Und dann sagen große Player wie China oder auch USA, ja, dann verkaufen wir bei euch eben nichts. Das war's dann. Ist doch eh nichts mehr zu holen.
Ja, es ist leider so und die Blicke sind verstellt und immer mehr. Und wer die Macht hat, der schafft halt an. Andreas, das Ganze führt ja zu einer Kontrolle und Totalüberwachung. Wir haben ja auch über Smart Meter gesprochen, das ja die Menschen kontrollieren soll, wie viel Strom wird wann wie verbraucht, um eventuell den Strom auch abstellen zu können. All diese Szenarien kommen auf die Welt zu, vor allem in Europa, weil man da ganz vorne weg ist mit der Nase. Und wir haben am Wochenende einen ziemlich dystopischen Film eingestellt, einen animierten Film, wo wir beide lange überlegt haben, können wir euch das zumuten oder nicht? Ich war total schockiert, als ich das Ding gesehen habe. Und wir haben dann aus bestimmten Gründen, wir haben das sogar, dieses bisschen, was da gesprochen wurde, haben wir übersetzen lassen ins Deutsche. Wir haben es dann gemacht aus ganz bestimmten Gründen.
Naja, die Menschen müssen einfach nur erkennen, was mehr oder weniger die Prognose wäre, wenn die Schweigespirale nicht bricht und die Leute es zu verhindern wissen. Das ist die eigentliche Prognose. Und das, was die Menschen dann so schockiert, dass sie sagen, das macht mir Angst, um Himmels Willen, das kann doch wohl nicht die Wahrheit sein. Wie könnt ihr das den Menschen zumuten? Stopp. Das ist bereits die laufende Realität, nur eine Phase weiter gedacht. Das ist eine Prognose auf der Zahlen, den Zahlen, Daten und Fakten der heutigen Zeit. Und die ist wirklich nachvollziehbar. Nicht solche Prognosen wie 2050 ist Hamburg eine Hafenstadt und New York steht unter Wasser. Nein, nein, das ist wirklich eine wissenschaftliche Arbeit, die dahinter steckt. Und wenn man dann sich diesen Film in Ruhe ansieht, man sollte ihn sich gar nicht so zu Herzen nehmen, aber man sollte ihn als Warnung verstehen. Und aus diesem Grunde haben wir hier nach langen Diskussionen gesagt, okay, wir werden diesen Film entsprechend aufbereiten, mit entsprechender deutscher Sprache nochmal und werden ihn dann reinstellen ins Netz. Und ich kann ihn nur jedem empfehlen, um alleine ein bisschen wach zu werden.
Und nochmal, wir versuchen ja immer wieder auch zu animieren dazu, dass jeder jetzt das in seinen Möglichkeiten Stehende tut, indem wir nicht schulterzuckend sagen, wir können sowieso nichts mehr dran ändern, sondern indem wir zum Beispiel uns entscheiden, in herkömmlichen Geschäften und Supermärkten einzukaufen, wo nicht nur noch digitale Bezahlung möglich ist. Oder wir unseren Bundestagsabgeordneten schreiben und sie regelmäßig nerven oder uns bei den Mainstreamern beschweren über die Berichterstattung. Bitte immer höflich, aber nachdrücklich. Kühn, angriffslustig, aber immer im Rahmen aller gesellschaftlichen Höflichkeiten.
Also es gibt ja auch Versuche, das System in Schwierigkeiten zu bringen, indem man zum Beispiel staatliche Institutionen mit falschen Beträgen versieht. Also wenn ich beispielsweise 1.500 Euro an Steuern zu zahlen habe und ich zahle 1.501, also immer etwas mehr statt zu wenig, dann haben die natürlich ein Problem, weil die Zahlen nicht richtig passen mit den Konten. Das haben schon welche gemacht, würden wir natürlich nie empfehlen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass, was weiß ich, 10 Millionen Steuerpflichtige krumme Beträge überweisen und zwar einfach 80 Cent mehr oder 2,10 Euro mehr, als sie zahlen müssten, dann würde sie das System dermaßen ins Schwierigkeiten bringen, ins Schlingern bringen, aber das sind natürlich Methoden, mit denen wir nicht arbeiten. Das sind die Methoden, mit denen der Staat arbeitet gegen den Bürgern. Nämlich mit Gewalt und mit solchen Mechanismen auch. Wer eine Steuerprüfung schon mal gemacht hat oder durchmachen musste, der weiß, was das bedeutet. Aber es gibt Menschen, die wehren sich auch auf diese Weise.
Ihr Lieben, das war's für heute. Wir haben schon wieder überzogen. Nicht. An mir liegt's nicht. Okay. Und wir bitten euch auch jetzt, immer in eurer Kraft zu bleiben, immer diese auch weiterhin zu trainieren und zu stärken, da nicht nachzulassen. Denn das ist das, was das System am meisten fürchtet, eigenständig denkende und handelnde Menschen, die in ihrer Vollkraft stehen, ihr Immunsystem stärken, viel draußen sind, Gartenarbeit machen und ihre Familie lieben.
Und die Hühner pflegen. In diesem Sinne alles Liebe.
Bis später zum Abendgebet.